Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein. Jahr für Jahr.
Herzlich willkommen zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich freue mich heute auf eine ganz besondere Folge. Im Jahr 1926 feierte das Bauhaus seine Neueröffnung in Dessau mit brandneuen Häusern. Das neue Schulgebäude und die Meisterhäuser für die Lehrenden wurden vom Bauhausdirektor Walter Gropius höchstpersönlich entworfen und von den Werkstätten der Schule ausgestattet. Endlich gab es einen gebauten Beweis für die Bauhausprinzipien, von der Architektur bis hin zur Einrichtung. Und dieses Gesamtkunstwerk sollte nun auch der Öffentlichkeit vorgeführt werden. Ein guter Zeitpunkt, um zu fragen, wie lebte es sich in dieser neuen Bauhauswelt? Wie wohnten die Bauhäuslerinnen jetzt in Dessau? Ich habe dazu den Designexperten Ayan Juruk eingeladen, mit dem ich einen wundervollen Tag in Dessau verbracht habe. Die meisten kennen Ayan wahrscheinlich aus der Netflix-Show Queer Eye Germany. Vielleicht magst du uns zum Anfang mal erzählen, was macht ihr da eigentlich genau bei Queer Eye Germany?
Ja, toll. Erstmal habe ich schon gesagt, dass ich mich sehr freue, hier zu sein. Du hast vorhin meine Aufregung, meine Nervosität auch gemerkt, wie ich hier angelaufen
kam. Ja, das war so schön.
Und das Gebäude zum ersten Mal erblickte. Ja, das war sehr, sehr spannend. Also wirklich vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bei Queer Eye, naja, wir sind eine Makeover-Show, wie wir es nennen. Allerdings finde ich das ein bisschen schwierig, den Begriff, weil wir ja niemanden wirklich verändern. Makeover ja, allerdings, wir versuchen ja das rauszuholen von Menschen, was so ein bisschen in Vergessenheit oder in den Schatten ihres Lebens gerückt ist. Und wir bringen die Farbe zurück in die Leben der unserer Heroes, so haben wir sie nämlich genannt in der Sendung. Und da ging es darum, dass 5 queere Menschen, deshalb Queer Eye, mit unterschiedlichen Expertisen, und zwar Beauty, Life Coach, Health, Fashion und Design. Design war mein Part. Sind wir in die Leben der Menschen eingedrungen und haben ja so die ein oder andere Sache wieder rausgekitzelt. Und ich durfte die Wohnungen und Häuser von unseren Heroes komplett neu gestalten. Und ich denke, deshalb sitze ich auch hier.
Ja, genau. Weil ich bin ein Riesenfan der Show und habe tatsächlich auch gleich Parallelen zum Bauhaus entdeckt sozusagen, weil das Bauhaus ja wirklich auch versucht hat, ein Lebensgefühl rüberzubringen. Es geht nicht einfach nur um Möbeldesign, sondern es geht darum, dass man mit Architektur, mit Einrichtung, mit Gegenständen Kunst erzählen kann und Zeitgeist und Veränderung und alle möglichen Ideale sozusagen. Und das weit hinaus geht über nur so ein bisschen Stahlrohrmöbel.
Und was viele aber immer noch so sehen, ne? Leider.
Ja. Und ja, auch zu Recht. Also das Bauhaus hat das ja auch ordentlich promotet. Aber das sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin. Ayan und ich waren tatsächlich schon mittendrin. In strahlendem Morgenlicht haben wir das Schulgebäude bewundert und dann einen kleinen Spaziergang zu den Meisterhäusern unternommen. Die weißen Kuben stehen damals wie heute in einem kleinen Kiefernwäldchen. 3 Doppelhäuser für die Meisterfamilien und ein Einzelhaus für die Familie des Direktors. 1926 ziehen dort die Familien Gropius, Moholy, Feininger, Schlemmer, Muche, Kandinsky und Klee ein. Ja, und jetzt waren wir eben schon dort. Jetzt kann ich dich auch gleich nach deinen Eindrücken fragen. Erstmal von außen. Wie fandest du jetzt da diese Häuser von außen?
Ja, toll. Ich meine, es ist echt ein Erlebnis, hier überhaupt mal anzulaufen und diese Häuser da stehen zu sehen, was ich nur aus den Lehrbüchern kannte. Und es ist schon ein faszinierendes Erlebnis und Gefühl, die Häuser zu betreten und einfach mal sich vorzustellen, wie haben die hier eigentlich gelebt? Mhm. Ja, diese kleinen Räume, die sie ja sind, wenn man sie mit heutigen Standards vergleicht. Und es ist faszinierend. Also allein die Farben und ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir als erstes?
Zuerst waren wir bei Kandinsky.
Kandinsky waren wir als erstes, genau. Das war ja richtig schön bunt. Da sieht man halt auch die Expertise, die er mitbrachte. Ne? Man würde diese Farbkombination heute wahrscheinlich, ist es schon sehr gewagt. Man würde es wahrscheinlich eher seltener benutzen, wenn man alleine die Residentials heute anschaut, aber auch industrielle Gebäude, Büros etc. ist dieser Farbmix ja nicht so oft gesehen.
Ja, und es ist super, dass du auch gleich über die Farbe sprichst, weil das ist ja auch der ewige Bauhaus-Mythos, dass das alles nur weiß ist, weiße Wände all over the place. Was auch stimmt fürs Bauhaus-Hauptgebäude, also für das Schulgebäude von außen. Und die Meisterhäuser sind außen auch ziemlich weiß, aber innen konnte dann eben jeder Meister das selbst gestalten. Mhm. Und die Maler haben sich dann auch für krasse Farben entschieden, das muss man sagen. Also was haben wir alles gesehen? Flieder, Magenta, richtiges Blau-Blau, so Himmelblau schon fast.
Und Burgundy, die Decke, ne, die war ja schon sehr dunkel.
Lindgrün gab es auch.
Ja, das stimmt. Also auch im Mix total unique.
Genau, genau. Und eben, da wird man gar nicht dran denken, wenn man ans Bauhaus denkt. Und da muss man aber eben auch sagen, das waren die Häuser von Kandinsky, von Klee, von Feininger. Walter Gropius als Direktor hat ein eigenes Haus.
Ja.
Und der hat es wiederum nicht so bunt gehabt. Da habe ich auch jetzt gelesen, dass die Frau von Gropius, Ise Gropius, hat auch in ihr Tagebuch geschrieben, sie fand es nicht so cool, dass die da so bunte Farben, in jedem Raum eine andere Farbe.
Die anderen? Ach echt?
Ja, das war ja nicht einheitlich genug. Also sie hat sich das mehr, sie hat dann gesagt, ja, und dann ist jeder Raum so eine Bubble für sich sozusagen. Also ja, nicht ihre Worte, meine Worte.
Okay.
Und es sollte eher so eine Einheitlichkeit geben.
Verstehe. Also nach außen hui und nach innen doch alle sehr individuell.
Ja, genau, genau, sehr individuell. Und du sagst es ja selbst, die Räume sind relativ klein, da wirken die Farben auch nochmal irgendwie anders. Und natürlich ist es mehr verdichtet, würde ich jetzt mal sagen.
Die haben ja aber auch allein die Farbkombination, also mitten an der Wand hört ja eine Farbe auf und dann gibt es nochmal einen weißen oder cremefarbenen Block und dann fängt wieder eine andere Farbe an.
Genau.
Von daher, also es war nicht nur abgegrenzt von der Architektur, sondern auch innerhalb einer Fläche haben sie unterschiedliche Farben benutzt. Das ist sehr schön.
Mhm. Und eben auch unerwartet. Ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben bei Kandinsky. Der Wohnraum war hellrosa mit einer goldenen Nische. Das haben wir auch gesehen.
Das haben wir auch gesehen.
Echtes Blattgold.
Echtes Blattgold, ja.
Also wo man ja überhaupt nicht dran denken würde beim Bauhaus. Auch die Türrahmen. Auch,
genau, der Türrahmen war ja auch golden.
Und das Schlafzimmer in Mandelgrün, das Arbeitszimmer in hellgelb, das Atelier hellgrau. Also da kommt schon was zusammen.
Da kommt schon was zusammen, ja. Bei Klee war es weniger bunt. Es war immer noch bunt, aber es war sehr viel Blauanteil.
Stimmt, ja. Am buntesten war es bei Kandinsky.
Mhm.
Genau, und von außen sehen die Häuser...
Ich glaube, da haben wir auch am meisten Fotos gemacht.
Ich glaube auch. Aber es war auch das Erste, da war alles noch ganz fresh und new.
Haben wir auch gesehen.
Wir haben auch den Keller gesehen. Genau, wir haben gelernt, die Meisterhäuser sind durch die Keller miteinander verbunden.
Mhm, nur durch den Keller.
Genau.
Ich hatte ja gedacht, die Ateliers wären vielleicht auch verbunden, aber das sind sie nicht.
So eng war vielleicht die Freundschaft dann doch nicht. Also gerade Klee und Kandinsky, die haben sich ein Doppelhaus geteilt und die waren sehr eng befreundet. Also ich glaube schon, dass man da auch drauf geachtet hat, dass jetzt nicht die zusammenwohnen, die irgendwie Beef haben oder so. Da gab es ja ständig am Bauhaus Streitereien wegen allem Möglichen.
Aber zusammengewohnt, ich glaube, da kommt man ein bisschen auf eine falsche Idee. Die haben ja nicht zusammengewohnt, sondern ein Haus in zwei Einheiten geteilt. Genau.
Genau, Doppelhäuser. Aber es ist trotzdem sehr eng, also wie man da zusammenwohnt.
Aber auch sehr privat.
Ja.
Auf der Terrasse von der einen Person hat man die andere Person überhaupt nicht beobachten können.
Ah, das ist dir aufgefallen.
Ja, danach habe ich geschaut. Auch die Eingänge der Häuser oder der Einheiten, die sind ja auch total versteckt voneinander.
Das stimmt, ja. Architektur und Farbe waren das eine. Doch das Bauhaus wollte nicht nur künstlerisch überzeugen. Ganz nach dem Grundsatz Kunst und Technik, eine neue Einheit, sollten die Häuser auch durch ihre technische Ausstattung vom modernen Leben erzählen. Die hatten eben eine sehr luxuriöse Ausstattung. Mhm. Also so Küchen, Badezimmer und solche Sachen, die haben da auch mit den Junkerswerken zusammengearbeitet. Eine Firma, die in Dessau ansässig war und eigentlich Flugzeuge produziert hat. Und das war eben in der Zeit, wo in Dessau großer Wohnungsmangel geherrscht hat. Und Oskar Schlemmer hat dann auch gesagt, ich bin erschrocken, wie ich die Häuser gesehen habe, hatte die Vorstellung, hier stehen eines Tages die Wohnungslosen, während sich die Herren Künstler auf dem Dach ihrer Villa sonnen.
Oh.
Also das war schon ein Thema.
Ja.
Also diese Meisterhäuser sind irgendwo zwischen Villa, Landhaus und Künstlerhaus. Also das war schon nobel auch.
Total nobel. Ich würde sagen, die stechen auch heute noch sehr raus.
Mhm.
Und haben diese Fläche drumherum, allein diese Grünanlage. Mhm. Das, ich meine, hier ist es schon sehr grün, aber das sieht schon aus, wie wenn da drei super special Villen in einer Grünanlage platziert sind. Und total obwohl es nicht so ist, unnahbar erscheinen.
Ja, das stimmt. Und dann sind die noch dazu so exotisch und strahlen da in ihrer weißen Geometrie heraus. Ja. Also es kam nicht so weit, dass die Wohnungslosen vor der Tür standen. Aber es ist interessant zu sehen, dass da die Meister durchaus ein Bewusstsein hatten. Und Gropius selbst hatte das auch. Aber er dachte halt, das ist sozusagen der Prototyp für was, was mal normal werden wird. Also das gab zum Beispiel auch schon eine Waschmaschine und so. Und da hatte er recht. Also das ist heute normal geworden. Das war damals noch harter Luxus, aber heute gehört es zum Standard.
Und die Heizungen, die wunderschönen.
Genau, die Heizkörper, die haben uns besonders gut gefallen.
Die Heizkörper sehen ganz toll aus, ja. Genau. Weil es ja auch nicht früher, also später hat man ja versucht, Heizkörper zu verstecken in Wohnungen. Und man hat ja immer diese Gerüste drumherum gebaut versucht, sie zu verkleiden. Mhm. Das haben sie damals nicht gemacht. Da wurden sie noch richtig gefeiert.
Ja, richtig in Szene gesetzt auch eigentlich. Das darf man eben nicht vergessen, wie die Technik gefeiert haben. Das ist ja heute, mit so Smart Homes und so kommt es jetzt auf andere Art wieder, dass man die Technik so feiert.
Also bei mir ist alles mit Smart Home ausgestattet.
Ja, echt?
Ja, also wirklich in jedem Raum. Mhm. Und auch bei uns im Showroom und Büro, das ist alles mit Smart Home gesteuert. Ich kann es kaum abwarten, bis AI da mal bei den Geräten auch jetzt endlich installiert wird, bei den Apple-Geräten. Und ich glaube, das wird nochmal unser Leben verändern.
Oh ja, das glaube ich auch, total. Aber toll, dann ist ja bei dir auch Kunst und Technik eine neue Einheit. Ich frage mich hauptsächlich immer, was ist, wenn der Kram mal nicht funktioniert? Aber es funktioniert immer alles.
Das funktioniert eigentlich immer, ja.
Ich bin da noch so oldschool.
Aber was sollte nicht funktionieren?
Naja, irgendwas funktioniert da nicht und dann kannst du nichts mehr machen, kein Fenster öffnen und was weiß ich, Stromausfall, ZB. Kommst du da noch bei der Tür raus?
Ja, das ist schon richtig, weil wenn dein Wi-Fi mal ausfallen sollte, tun sie eigentlich auch nie, aber wenn es mal ausfallen sollte, dann funktionieren diese ganzen Gerätschaften nicht, weil sie ja nicht einzeln im Gerät gesteuert werden, sondern immer versendet werden und dadurch auch der Befehl ausgeübt wird. Mhm.
Eine ganz besondere Rolle fiel dem Direktorenhaus zu, dem Haus Gropius. Vor allem zur Öffnung 1926, aber auch in den Jahren danach, dient es als Musterhaus, ja, fast als Showhaus. Hier wollte Gropius seine Prinzipien des modernen Wohnens am deutlichsten illustrieren. Unzählige Fotos existieren daher vom Haus Gropius. Unzählige Besucher und Besucherinnen wurden durch die Räumlichkeiten geführt. Sogar ein Film über das gesunde und wirtschaftliche Wohnen wurde hier gedreht. Das Direktorenhaus wurde im Krieg zerstört, wie auch eines der Doppelhäuser, und 2014 neu aufgebaut, allerdings nicht originalgetreu. Die Konturen und Fenster sind noch dieselben. Ansonsten sieht es heute ganz anders aus, vor allem im Inneren. Aber ich habe einige Fotos von 1926 mitgebracht. Also das Haus Gropius, das war auch ein bisschen größer als die anderen Häuser und hatte eine Garage dabei, weil Walter Gropius war so ein Autofan. Die anderen Häuser haben keine Garagen. Also das wäre heute auch nicht mehr so zeitgemäß. Und im Keller...
Eine Garage zu haben oder sie nicht zu haben?
Sie nicht zu haben. Wobei, okay. Es kommt jetzt wieder.
Ja, es kommt schon wieder.
Wir sind im Übergang. Sagen, ja. Aber jetzt, also ich komme ja vom Land und... Wenn da Einfamilienhäuser gebaut werden, dann ist mindestens eine Garage. Eine reicht meistens nicht. Leider sind wir noch nicht so weit, dass man auf das verzichtet. Damals war das aber natürlich noch was besonders Repräsentatives. Und was ich auch immer spannend finde, das Direktorenhaus hatte kein Atelier. Also die anderen Häuser hatten alle einen wunderschönen großen Atelierraum mit großer Fensterfläche. Aber das Direktorenhaus nicht. Ist irgendwie auch ein Statement, dachte ich mir dann, oder?
Das habe ich leider nicht erkennen können, weil es ja nicht mehr so aussieht wie damals. Aber jetzt, wo du es sagst, spannend.
Ja.
Hat er irgendwann mal begründet, warum?
Nicht, dass ich wüsste. Wahrscheinlich hat er sich aus eigener Erfahrung gedacht, wenn man Direktor vom Bauhaus ist, dann hat man so viel...
Mehr machen.
Dann hat man keine Zeit mehr für künstlerisches Schaffen.
Vielleicht hat er es in seine Garage gemacht. Vielleicht war es eine Kreativgarage.
Naja, Gropius hatte ein eigenes Büro und tatsächlich ist er ja als Bauhausdirektor gar nicht mehr so viel zum Entwerfen gekommen, wie er es gern gehabt hätte. Und vielleicht ist es dem geschuldet irgendwie. Aber die anderen Häuser hatten alle Ateliers. Gucken wir mal noch ein paar Fotos. Walter Gropius auf seiner Veranda. Übrigens hier rechts im Bild seine Kaktussammlung. Seine Frau und er waren Kakteenfans.
Ach, schön. Ich bin auch ein Kakteenfan.
Ja, echt?
Ja, total.
Oh, das ist ja nett.
Ja, das sind auch die einzigen Pflanzen, die bei mir überleben.
Na schau, was gemeinsam mit Walter Gropius.
Ja.
Und hier ist jetzt eins der wenigen Farbfotos aus der Zeit, das Haus Gropius, das eben wirklich in allen Ecken und Enden durchfotografiert wurde. Und wir sehen jetzt hier das Wohnzimmer mit ganz schlichten Bücherregalen, massig Bücher und natürlich, was darf nicht fehlen, zwei Stahlrohrstühle und so eine Liege, so eine Art Divan und ein Holztisch. Also
die Wände weiß.
Die Wände weiß, genau, mit so ganz kleinen Farbakzenten in so Orange-Rot.
Sind die von dem Regal oder ist das das Hängesystem?
Nee, das ist, glaube ich, die Wand selbst. Aber ganz sicher bin ich nicht.
Ja, also weil gut. Das Regal ist ja auch so ein Hängesystem, ne? Das besteht ja aus mehreren Stangen und.
Also es ist auf jeden Fall eine Betonung von dieser Struktur, die Farbe.
Mhm.
Aber jetzt sag doch mal, du als Interior-Experte, was ist so dein erster Eindruck?
Mein erster Eindruck ist, ich kann nicht ganz erkennen, was da auf dem Boden ist.
Ja.
Ja, ich bin ja ein Riesenfreund von Teppichen, weil es einfach in einem Zuhause dieses Heimische wieder gibt und man einfach diesen Komfort und Gemüt daraus ziehen kann. Mhm. Und das, ich erkenne nicht ganz genau, was das für ein Boden ist, aber hier wirkt es relativ kühl, obwohl es sehr viele Bücher in dem Regal gibt und was eigentlich was Schönes ist und etwas sehr Warmes hat.
Mhm.
Aber mir fehlt so ein bisschen der Teppich.
Ja, es stimmt, es stimmt. Nee, also soweit ich weiß, so richtig Teppiche gab es nicht. Es gab ab und an mal so, ja, so Bastmatten, die so an japanische Matten erinnern.
Und bei wem haben wir das gesehen? Da gab es einen persischen Teppich oder so,
ja,
irgendwas
genau,
Orientalisches.
Bei Lionel Feininger.
Ja, genau.
Aber dazu kommen wir gleich noch.
Genau, da kommen wir noch.
Ich zeige dir jetzt erstmal noch mehr Haus Gropius.
Also was aber auch gar nicht reingepasst hat, wenn ich das schon mal so vorwegnehmen darf.
Stimmt, das stimmt.
Ja.
Also hier das nächste Bild ist ein Schwarz-Weiß-Bild, wieder von dem Wohnzimmer mit Walter Gropius und seiner Frau. Also Walter Gropius sitzt da und liest eine Zeitung, als wäre es ein ganz normaler Sonntag.
Sieht toll aus.
Wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass auf dem Tisch auch nur Bauhausentwürfe stehen, also ein Teeservice. Da gab es so eine elektrische Teekochvorrichtung, die Ise Gropius auch immer wieder vorgeführt hat.
Ja.
Das ganze Haus Gropius war über und über voll mit technischem Gerät vom allerneuesten Modell.
Es sieht aber auch sehr elegant aus.
Ja, es sieht
das
schon
Bild, das
sehr
Equipment.
Elegant aus.
Ist das auch ein Kerzenständer auf dem Tisch? Das erkenne ich nicht ganz.
Nee, ich glaube, das ist dieses Teeset. Aber man sieht es wirklich nicht so gut. Warte. Ah nee, dafür das gibt
vorne?
Das Foto nicht her. Das hier,
ja,
das kann ich auch nicht so richtig erkennen, was das ist.
Aber das sieht sehr schick aus.
Und es ist eben schon so, also so hat man noch Jahrzehnte später gewohnt, wenn ich das mal so sagen
kann. So kann man heute noch leben, würde ich sagen.
Klar, ja.
Wenn man jetzt nicht gerade die Kleidung von den zwei tragen würde, würde das auch heute noch durchgehen,
stimmt.
Oder?
Stimmt. Ise Gropius trägt irgend so ein gestricktes Oberteil, das wäre heute vielleicht aber auch wieder retro cool.
Ja, was der aber eine Schleife drum?
Ja,
ja
hat er.
Das,
voll, das hat er oft.
Würde man heute seltener machen.
Und hier ist jetzt nochmal Wohnzimmer, ist leider ein sehr dunkles Bild, aber hier sieht man einen Doppelschreibtisch.
Und einen Vorhang,
genau,
was sehr selten ist hier in den Gebäuden.
Sehr selten. Man hat versucht, es zu vermeiden. Man wollte den Blick nach draußen, den Unverstellten, auf dieses kleine Wäldchen, dieses Kiefernwäldchen.
Mhm.
Und genau, es gab im Wohnzimmer diesen Doppelschreibtisch, was deshalb interessant ist, weil das ja auch indirekt heißt, Walter und seine Ise haben nebeneinander am gleichen Schreibtisch, also kein extra Zimmer für die Frau, wie es damals üblich war, dass die dann ihren eigenen Damensekretär irgendwo anders hat. Weil Ise Gropius war eben Frau Bauhaus und hat irre viel beigetragen, wohl auch zum Entwurf von diesen Häusern. Also Gropius hat sich wohl auch mit den Damen der Meister zusammengesetzt und gefragt, was die so brauchen zum Wohnen sozusagen.
Smart. Sehr am realen Leben entlang, ne?
Voll. Und hier war die Wand hinter dem Schreibtisch schwarz. Also die Wände im Direktorenhaus waren eben gar nicht so bunt, sondern sehr viel Grau, Schwarz, Naturtöne.
Schwarz habe ich aber öfter gesehen an den Wänden, was heute ja sehr, sehr selten vorkommt. Schwarze Wände sind ja eher,
macht man schon
mal dunkel, aber dunkelblau, dunkelgrün, so Waldfarben oder auch ja mit unterschiedlichen Materialien, Holz etc., dass man so einen dunklen Ton reinkriegt, aber halt immer noch sehr harmonisch. Aber so wirklich schwarz?
Finde ich auch überraschend.
Ja.
Aber ist natürlich ganz spannend, kontrastreich sozusagen.
Mhm.
Wie ist es bei dir so? Wohnst du mit weißen Wänden oder mit farbigen?
Ja, spannende Frage. Ich habe sehr lange mit sehr vielen bunten Wänden gelebt, aber auch dunklere Farben, dunklere Töne. Und aktuell sind alle Wände in so einem Eierschalen weiß. Nur mein Schlafzimmer ist komplett rosa.
Ah.
Also wirklich komplett rosa.
Also auch Decke und so.
Die Decke, die Vorhänge, der Teppich, die Bettwäsche, okay. Das Bett selbst, die Möbel, die Lampen, mhm. wirklich alles ist Ton in Ton.
Mhm, monochrom.
Ja.
Toll. Das hat natürlich auch eine mega starke Wirkung, wenn dann alles so in einer Farbe ist.
Das wirkt sehr, ja. Das ist aber ziemlich lange so. Wenn Leute zu mir nach Hause kommen, fragen sie mich, ob ich mit meiner Schwester lebe.
Ja. Auch dabei gibt es massig Studien, dass es Rosatöne gibt, die unendlich beruhigend sind. Da gibt es auch Experimente, wo die Gefängnisse rosa gestrichen haben, weil das die Aggression Nein. mindern soll und so.
Echt? Ja,
da gibt es ganz viele Fälle, aber da haben sich die Männer im Gefängnis am Anfang beschwert. Die dachten, das ist eine Bestrafung, dass sie jetzt in rosa wohnen
oh,
sollen.
Wow. Oh mein Gott, ich liebe es einfach nur. Das ist toll.
Ja, das ist ja. auch
unendlich. Das ist ja meine Lieblingsfarbe. Beruhigend.
Ja, verstehe. An den Farben der Räume konnte man es bereits ablesen. Die Meisterfamilien wohnten individuell. Und nicht alle Meister folgten in der Einrichtung so komplett der Bauhauslinie wie Walter Gropius oder Laszlo Moholy-Nagy und seine Frau Lucia. Die berühmten Stahlrohrmöbel des Bauhauses, die 1926 ebenfalls zum ersten Mal gezeigt wurden, finden sich zwar in fast allen Häusern, doch es gab auch weniger linientreue Meister. Und hier habe ich jetzt noch ein Foto vom Atelier von Lionel Feininger, das ich deshalb spannend finde, weil da ein Sessel steht, der überhaupt nicht nach Bauhaus aussieht.
Wollte ich gerade sagen, ja. Was ist das denn für ein Sessel? Aber bei dem war es sowieso ein bisschen anders eingerichtet, genau. generell, ne? Der hat schon einen anderen Stil noch mit
Feininger war der mit dem Perserteppich, was ja. du vorher schon sagtest.
Ganz vielen Holzmöbeln.
Ganz viele Holzmöbel und aus so... wie soll ich sagen, so eine Couch-Garnitur, die so ein bisschen oldschool war, also not very Bauhaus.
Ja, für damals so. Oldschool und heute auch noch oldschool.
Retro-cool.
Sehr.
Genau, und daran sieht man eben, natürlich haben die Meister ihre alten Möbel teilweise mitgebracht. Mhm. Also es war jetzt nicht jeder so ein, wie soll ich sagen, so ein Hardliner, dass die alles weggeworfen haben und mit Stahlrohrmöbel ersetzt. Ja. Bei Gropius war es
wirklich tatsächlich gedacht.
So. Bei Gropius war es auch so. Ja. Der hat alles, was es in Weimar an Mobiliar gab, verschenkt oder verkauft. Nein, verkauft glaube ich nicht. Verschenkt und weggeworfen. Mhm. Eher so, weil die completely from scratch neu anfangen wollten. Tabula rasa. Und,
ach, die haben schon allein von Weimar nichts mitgenommen?
Genau, also Gropius nicht.
Spannend.
Die anderen eben schon. Also ja. was ja auch Sinn macht, dass man seine Möbel mitnimmt. Ja, aber klar. für Gropius und seine Frau war das eben kompletter Cut, Neuanfang.
Aber das ist ja noch spannender, dass die wirklich mit dem Umzug sagen, nee, wir fangen jetzt nochmal von neu an.
Voll.
Obwohl das ja eigentlich nur eine Weiterentwicklung dessen ist, was sie bisher schon geschaffen haben.
Ja, einerseits ja, andererseits glaube ich schon, dass diese neuen Gebäude eben riesig waren, für gerade für Gropius und auch fürs Bauhaus, eben weil man endlich den Beweis erbringen konnte, ja, es ist möglich, komplett im Bauhaus zu leben und eben in dieser Idee von Kunst und Technik eine neue Einheit, was ja da der neue Slogan am Bauhaus war sozusagen.
Durchgezogen durch den Alltag.
Genau, genau. Ja, gucken wir mal noch ein paar Bilder. Hier nochmal Oskar Schlemmer. Da sieht man die Möbel jetzt auch nicht so gut. Mhm. Es sind auf jeden Fall auch so Polstermöbel, die auch nicht unbedingt so ganz laut Bauhaus schreien. Aber wie gesagt, also wir deklinieren
aber
das jetzt
gemütlich
hier
so durch. Sind, ne? Genau, da sind ja gemütlich. Sehr viele Kinder auch auf dem Bild.
Genau, das war Weihnachtsfeier im Hause Schlemmer.
Ja, wenn man sich aber auch das Interior vom Bauhaus, so die klassischen Bilder anschaut, wirkt es manchmal doch sehr steril und kalt.
Ja.
Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass es nichts für Kinder ist, beziehungsweise ich kann mir wirklich so ein Leben mit Kindern in so einer Atmosphäre nicht vorstellen, weil die ja doch, ne, die brauchen ja die Wärme, Gemütlichkeit, die springen rum, die wollen sich auch mal auf der Couch schmeißen, würde ich sagen. Von daher kann ich es ganz gut nachvollziehen, dass die das ein bisschen gemütlicher eingerichtet haben.
Ja, das ist auch genau die Kritik, die sie natürlich immer gehört haben, dass es zu clean und zu kalt ist. Wir haben ja über Stahlrohrmöbel in der ersten Podcast-Staffel eine eigene Folge auch gemacht. Und die breite Bevölkerung kannte Stahlrohrmobiliar aus dem Krankenhaus zum Beispiel. Ja. Also war natürlich die Assoziation sehr naheliegend. Die Bauhäusler, also die Meister in dem Fall, hätten argumentiert, dass das für die Kinder schon gut ist, weil das ja viel sauberer ist, viel ordentlicher, nicht so belastend, weil es zu viele Reize gibt oder so. Und eben Ausdruck einer neuen Zeit, wo die Kinder dann gleich reinwachsen sollen. Interessant wäre jetzt eigentlich zu wissen, wie die Kinder sich danach eingerichtet
Stimmt.
haben.
Ja.
Aber das weiß ich jetzt leider nicht. Wie die Bauhausmeister mit ihren Familien gewohnt haben, können wir uns inzwischen ganz gut vorstellen. Doch was war mit den Studentinnen und Studenten? Zumindest für einen Teil von ihnen hatte Gropius gesorgt. Sie wohnten direkt am Schulgebäude, in einer Art integriertem Studierendenwohnheim.
Wir haben die große Freude, dass wir in einem Zimmer aufnehmen können, wo früher ein Bauhäusler, also wahrscheinlich ein Mann, gewohnt hat. Und man kann heute noch übernachten in diesen Studierendenwohnungen.
Total spannend.
Total spannend, ja. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich habe das auch schon mal gemacht und dir habe ich es vorher schon erzählt. Ich habe dabei was rausgefunden, was nicht in den Geschichtsbüchern steht. Es ist sehr hellhörig hier. Es macht Sinn, dass die Bauhäusler so viel gefeiert haben. Wenn am Ende des Ganges jemand den Plattenspieler laufen lässt oder Musik spielt, dann müssen alle mit, weil sie hören sowieso.
Ja, genau. Oder Saxophon spielt, hast du vorhin genau, gesagt. Saxophon. Das fand ich sehr spannend.
Ja, voll, weil das gab es ja auch. Die haben viel musiziert. Und ich finde das aber sehr cool. Also wir sind jetzt räumlich nicht mehr bei den Meisterhäusern. Die Meisterhäuser waren für sich und die Studis haben im sogenannten Atelierbau gewohnt, der direkt ans Hauptgebäude anschließt. Ein vierstöckiger Bau, den die Bauhausfans alle kennen, weil er diese berühmte Fassade mit den Balkonen hat.
Genau, mit dieser sehr tiefen Reling.
Genau, genau.
Das Geländer ist sehr, sehr tief, da hat man fast schon Angst rauszutreten.
Ja, es stimmt. Ja. Es ist nicht DIN-genormt.
Nee, aber es gibt auch dieses ganz berühmte Bild, wo die Studentinnen draußen stehen und viel rauchen und miteinander quatschen von unten nach oben.
Die sind sehr berühmt. Und die haben hier wohl auch rumgeturnt und sind rumgeturnt hier, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich habe schon fast ein bisschen Höhenangst im vierten Stock. Aber es ist ganz cool, dass Gropius das mitgedacht hat. Das kommt noch aus der Weimarer Zeit, weil viele Studierende damals überhaupt kein Geld hatten und Gropius halt gucken musste, dass die noch irgendwo unterkommen. Die haben dann teilweise in den Ateliers gewohnt. Und dann wollte eben Gropius in Dessau das gleich mitdenken. Also eigentlich ein Studiwohnheim, könnte man sagen.
Aber total fortschrittlich auch für die Zeit.
Finde ich auch. Und da gibt's nicht ganz so viele Fotos wie von den Meisterhäusern, aber ein paar habe ich gefunden, die auch gleich vom Leben erzählen am Bauhaus. Und die Werkstätten haben sich aber auch hier beschäftigt. Aber ich zeige dir jetzt erstmal die Fotos vom Leben am Bauhaus. Also hier eine Bauhäuslerin auf dem Balkon lesend. Ein ganz wildes Bild, das so schräg aufgenommen ist auch.
Das ist ein ganz wildes Bild, ja.
Man sieht aber hier schon auf dem Schreibtisch eine Lampe aus der Metallwerkstatt.
Ja. Und Kakteen sieht man auch.
Genau, Kakteen sieht man auch, stimmt.
Das ist ein schönes Bild. Ja. Aber schau mal nach draußen, siehst du das?
Ja.
Hier war gar nicht so viel los wie jetzt.
Ja, ja, ja. Jetzt ist viel dichter bebaut als damals. Damals war das eher noch so freie Fläche.
Aber schön.
Also so richtig viel von der Einrichtung sieht man auf dem Bild nicht.
Nee,
auf
aber dem sie nächsten. Hat trotzdem einen Sessel, hat sie draußen auf dem Balkon, ne?
Ja, aber sieht man, man sieht nicht.
Ich erkenne nicht, was es ist, ne?
Leider nicht, aber auf den nächsten Bildern sieht man es. Mehrere Bauhäusler, 2, 4, 6, 7 Bauhäusler, die da zusammen abhängen. Und wie ich glaube, auch flirten. Die beiden flirten doch eindeutig,
oh mein
oder?
Gott, du hast ja gleich deine eigene Interpretation von dem
Bild. Also guck doch mal, wie der guckt hier, wenn das kein Flirten ist.
Lieb's. Und die anderen schauen ganz hungrig zu.
Ja, so ungefähr. Also auch hier will ich nochmal über das Foto sagen, wenn man es nicht wüsste, würde man nicht sofort drauf kommen, dass es aus den 20ern ist. Also auch die Klamotten von den Leuten, oder?
Das sieht sehr modern aus.
Ja,
was ist das denn an der Wand oben?
Das muss auch irgendein Entwurf sein, den irgendein Bauhäusler, eine Bauhäuslerin gemacht hat und sich dahin gehängt. Also man sieht hier die Schlafnische sozusagen, die war so konzipiert als Schlafnische. Aber man sieht auch, dass die ziemlich viel Stahlrohrmöbel auch dabei haben, also so ein Stahlrohrhocker. Und
ist das ein Schallplattenspieler links?
Ja, genau, so ein tragbarer Schallplattenspieler. Und auch eine Lampe aus der Metallwerkstatt, also auch die Studiwohnungen waren sozusagen ganz im Spirit, alles im Bauhaus.
Wie denn auch sonst, so muss es ja sein.
Wie denn auch sonst. Und nochmal ein Foto von der gleichen Schlafecke, auch nochmal mit so einem Stahlrohrhocker.
Das Bett sehen wir leider nicht.
Nee, nicht so richtig.
Da ist eine Decke drüber geworfen.
Da ist eine Decke, super, dass du das sagst, super Stichwort, weil... Also für diese Schlafnischen wurde auch in der Weberei eine Decke entwickelt sozusagen. Gunther Stölzel, die berühmteste Frau in der Weberei, hat da extra so eine Decke designt, die man dann als Überwurf oder Tagesdecke nennt man das, glaube ich.
Ist eine Tagesdecke, würde ich sagen, ja.
Das Ideal des Bauhauses. Alle Werkstätten arbeiten vereint und zusammen mit der Architektur. Und dass dieses Ideal in Dessau nun Wirklichkeit geworden war, wollte Gropius im großen Stil unter die Leute bringen. Die Eröffnung wurde dementsprechend als Event inszeniert. 3 Tage lang fanden die Festivitäten statt. Inklusive Pressekonferenzen, Führungen durch das Gebäude und die Meisterhäuser, Theater- und Filmvorstellungen, Konzerte und Partys. Bei der Inszenierung seines Bauhauses zog Gropius alle Register und nutzte vor allem das Schulgebäude selbst als Medium.
Ist das die Einladung, die wir hier gerade vor uns haben?
Genau, das ist die Einladung. Und da ist das Bauhausgebäude eben schon mit drauf.
Ja.
Und da wollte ich jetzt eher auch gerade drauf hinaus, weil Gropius auch dieses Bauhausgebäude richtig als Medium benutzt hat. Also es war auf der Einladung drauf, es war auf allen Fotos drauf. Also ist ja eh klar.
Klar.
Aber es wurde sozusagen so ein, ja, wie nennt man das? Du kennst dich ja da aus. Wenn ich das nochmal kurz sagen darf, du hast eine Firma, die sich mit, wie kann man das beschreiben, mit Branding eigentlich befasst, mit Markenbildung, Markenentwicklung,
Beratung. Absolut, genau richtig, so sagt man es. Also es ist Markenerlebnisse, Markenwelten schaffen, eine Brand festigen, der Brand eine Emotion, ein Gefühl, ein Bild geben.
Voll, deshalb bist du nämlich auch so ein toller Gast, weil das ist, darum soll es jetzt auch noch gehen, ja auch. Weil eben Walter Gropius das so forciert hat und also das Gebäude ins Zentrum seiner Medienkampagne gestellt sozusagen und dadurch ja auch sehr aufgeladen als Medium.
Aber würde man ja heute ähnlich machen. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal wirklich iconic Buildings der Welt vorstellen, wenn die dahin einladen würden, würden sie auch ihr Gebäude zeigen, ne? Ich meine, wenn ich
ist
jetzt
das
mal,
noch so?
Naja, wenn ich jetzt, was können wir denn als Beispiel nehmen? Wenn ich in Paris ein Event mache, dann würde ich ein iconic Building aus Paris auch zeigen. Ja, wir denken jetzt alle an den Eiffel Tower. Ich weiß, ein bisschen langweilig. Aber, ich meine, der World Trade Center wurde auch auf ganz vielen Einladungen, wenn man dahin eingeladen hat, kamen die auch drauf, weil das ja auch so ein iconic Building war. Ja, weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel war.
Ich habe auch gerade.
Sorry. Aber grundsätzlich super, weil das ja mit diesem Gebäude, mit dieser Schule nochmal eine eigene Heftigkeit und so ein Establishment geworden ist. Und dadurch macht es vollkommen Sinn, dass man das Gebäude auch so iconic betrachtet und auf die Einladung printet. Mich interessiert es eher, was ich spannend finde, ist die Perspektive, die er gewählt hat. Dass er nicht die Glasfassade genommen hat, sondern wirklich eher die Seite abgebildet hat.
Ja, das stimmt. Hier sieht man halt noch mehr auf diese, wie es immer so schön heißt, Funktionstrennung, wie die verschiedenen Baukörper zusammenkommen. Mhm. Aber du hast recht, dieses ganz ikonische Bild, das habe ich natürlich auch. Ja. Hier von der Werkstattfassade mit der Glasfront, wo so das Licht drauf fällt. Übrigens, die ikonischsten Fotos vom Bauhaus hat die Frau von Laszlo Moholy-Nagy gemacht, Lucia Moholy, die auch eine Wahnsinnsproduktfotografin war. Also fast alle Fotos, die wir, also die historischen natürlich, die wir vom Bauhaus kennen, sind von ihrem Stil unendlich geprägt. Ja. Also die hat da wahnsinnig beigetragen und kam kaum hinterher während der Eröffnung, dass da genug Bilder produziert werden konnten. Es war ja damals nicht so einfach wie heute, einfach mal schnell digital was rüberschieben.
Ja, stimmt.
Nicht nur die Fotos von Lucia Moholy waren in der Presse heiß begehrt. Auch Gropius selbst war nun gefragt wie nie. Von 1926 bis 1928 verfasste er zusammen mit seiner Frau Ise mindestens 70 Artikel und hielt ungefähr 50 Vorträge, um das Bauhaus zu erklären und zu promoten. Das sind circa 5 Publikationen und 4 Vorträge pro Monat. Ise Gropius sprach von einer Artikelfabrik mit Texten wie vom Fließband. Walter Gropius wurde nun zum Wanderprediger der Moderne, wie es später hieß.
Und jetzt kommt's.
Ja.
Gropius wird es heute oft vorgeworfen, dass er sein Bauhaus so gut promotet hat. Mit so einem Subtext von, vielleicht war es alles gar nicht so geil und der hat das halt so geil promotet, also dass die Promotion besser gewesen ist als die Sache selbst.
Ist das nicht heute auch noch so?
Naja, ich habe mich dann eher gefragt, also nehmen wir mal an, Gropius hat das ernst gemeint und er war wirklich so ein Idealist, was ich übrigens glaube. Was soll er denn sonst machen, als seine Sache so promoten?
Absolut.
Oder?
Ich meine, gibt es dafür einen Begriff wie Greenwashing oder Pinkwashing, Bauhauswashing?
Stimmt, vielleicht sollten wir das heute hier noch einführen.
Genau.
Also wenn jetzt zu dir so ein junger Architekt kommen würde, der sagt, ich habe jetzt hier vogelwilde Konzepte, ich will alles neu aufstellen, Interior, Architektur und so. Was würdest du dem denn raten, wie er sein Branding am besten?
Ich glaube, an erster Stelle, wir leben in einer Zeit, wo wir unsere Konzepte prüfen müssen. Proof of Concept ist immer das Erste, was, glaube ich, alle...
Ist das ein stehender Ausdruck?
Ja, ja. Aha. Womit alle Startups, alle neuen Ideen konfrontiert werden. Man braucht erstmal einen Case Study. Und wenn man beweist, dass man es kann und dass es genau so aufgeht, wie man es in der Ideologie auch vorgestellt hat, dann ja.
Dann läuft es von selbst.
Dann läuft es von selbst und dann kann man auch diesen Case ausschlachten, sage ich immer. Weil wenn man einmal etwas geschaffen hat, dann einfach raus da kommunizieren, bei allen Awards einreichen, überall auf allen sozialen Kanälen, durch die Presse eine Landingpage bauen, bei Google SEO ganz nach oben spielen, so dass egal, wo man nur die anfangs drei Buchstaben eintippt, dieses Produkt sofort aufpoppt oder die Person oder die Marke oder was für ein Konzept auch immer das ist. Und man sagt ja immer, man muss an 7 Stellen stattfinden, unabhängig voneinander, bis eine Person ein Produkt oder eine Marke bewusst wahrnimmt. Mhm. Ja, und wenn man das geschafft hat. Und
aber
das
was, immer was für wieder, 7 Stellen?
Also 7, ja, wie sagt man, Berührungspunkte schaffen. Mhm. Heißt, ich war online, habe gegoogelt, da kam etwas auf. Dann lief ich die Straße runter, habe das Produkt nochmal auf dem Plakat gesehen. Da kam ich zu Hause an und auf einmal läuft im Fernsehen nochmal eine Werbung über das gleiche Produkt. Und dann bin ich zur Arbeit gegangen, irgendjemand hat über ein Produkt gesprochen. Das sind jetzt schon 4 Berührungspunkte. Mhm. Und wenn es 7 sind, bleibt das haften.
Das ist interessant. Aber das kommt mir dann, ich überlege halt, ob das viel oder wenig ist.
Das ist relativ viel.
Punkte schon, oder?
Es ist viel, deshalb müssen sie einfach auch sehr gut ausgedacht werden. Mhm. Na, deshalb sagt man, wie sieht die Customer Journey aus? Wo sind die Berührungspunkte zum Kunden, also Kunden-Touchpoints? Mhm. Und so muss man sie halt auch platzieren. Man sagt ja, oder ich sage immer sehr gerne, warte nicht, bis die KundInnen zu dir kommen, sondern geh dahin, wo die KundInnen sind. Mhm. Und wenn man auf diesem Weg, in deren Lifestyle, in deren wirklich Tagesablauf, die Brand richtig positioniert, und dafür sind halt Zielgruppen sehr wichtig, wen will ich eigentlich erreichen? Weil dieses, ich erreiche mit einer Marke oder einem Produkt alle, das ist sehr schwierig geworden. Deshalb ist die Platzierung und Positionierung sehr, sehr ausschlaggebend. Und wenn man sich dann daran hangelt und die Targetgruppe dann auch wirklich im Tagesablauf, muss ja nicht an einem Tag passieren, nein, kann ja über mehrere Tage oder Wochen auch geschehen, trifft und diesen Berührungspunkt schafft, dann ist nach 7 Mal ein Juhu dahinter.
Dann läuft. Ich bin nur gerade echt auch angetan, weil das ja wirklich Gropius voll so gemacht hat. Also noch 1923 bei der Bauhauswoche wollte eben möglichst breites Publikum erreichen. Aber das hat gar nicht unbedingt so gut funktioniert. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, war das Produkt gut genug oder war das einfach noch zu neu? Aber 1926 in Dessau hat er sich eben sehr auf ein Zielpublikum konzentriert, nämlich er wollte Presse, national und international, Politiker und befreundete Künstler und Künstlervereinigungen, auch da leider meistens Männer. Aber hat sich wirklich da auf das konzentriert und wollte nicht mehr alle überzeugen. Und das Produkt hatte er sozusagen, mit dem er beweisen will. Das war ja eben das Bauhausgebäude im Begriff von all dem.
Weil das ja zu der damaligen Zeit die Multiplikatoren waren. Das waren ja InfluencerInnen.
Ja, genau. Ja? Genau.
Und die wollte man natürlich dadurch überzeugen.
Und sie wurden überzeugt. Walter Gropius' Öffentlichkeitsarbeit trug Früchte. Sowohl die Presse als auch die ausgewählten VertreterInnen aus Politik und Kunst waren begeistert. Das Bauhaus war nun in aller Munde und vielleicht klingt ein Teil der Promotion bis heute noch nach. Und apropos Nachklang. In der nächsten Folge befassen wir uns mit Musik am Bauhaus. Mein Gast ist dann der Musikwissenschaftler Kai-Hinrich Müller, der über Musik und Bauhaus forscht und progressive Klänge von damals neu ertönen lässt. Zum Abschluss habe ich Ayan Juruk noch nach seinem Fazit zum Tag in Dessau gefragt.
Schwierig, um ehrlich zu sein. Aber dieses nicht aufzugeben und Bauhaus hat einfach so viele Hürden gehabt auf dem Weg hierher. Und guck uns an. Ich meine, wir sind 100 Jahre später, nach der Eröffnung dieses Gebäudes, fast 100 Jahre später, sitzen wir in diesem Studiehauszimmer auf den Bauhausmöbeln und erzählen den Menschen da draußen, wie toll es hier ist. Und das sagt mir oder zeigt mir, dass man einfach nicht aufgeben sollte, wenn man an etwas glaubt und das einfach durchzieht. Und zwar kann man das wirklich in alle Lebensbereiche übersetzen.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.